Ja, herzlichen Dank, dass wir heute hier bei euch sein dürfen und euch berichten dürfen, was wir in den letzten 29 Jahren mit Gott erlebt haben. Robert wird nachher dann eine Predigt halten zum Thema, du musst nicht Missionar sein, um Missionar zu sein. Und das sehen wir ganz ernsthaft so. Uns hat Gott schon lange, bevor er uns nach Rumänien geschickt hat, gerufen, unser Leben ganz ihm zur Verfügung zu stellen. Und da ist es egal, in welchem Land man ist. Wir haben heute Morgen und gestern Abend schon gehört, wie Mission auch hier in Deutschland geschieht. Und jetzt erzählen wir euch einfach im Schnelldurchlauf nicht alles, sonst würdet ihr bis heute Abend sitzen, was wir so erlebt haben in der letzten Zeit. Ja, wir haben den Eindruck, die Zeit drängt und wir möchten so viel wie möglich Menschen noch der Finsternis entreißen, weil wir den Eindruck haben, dass wir nicht mehr lange Zeit haben werden dazu. Nach 10 Jahren sah unsere Familie ungefähr so aus. Ich glaube, wir waren da auch schon mal hier mit allen Kindern. Vielleicht haben manche sie noch so in Erinnerung. Inzwischen sind unsere Kinder alle erwachsen und wir sind sehr, sehr dankbar. Es ist ein großes Vorrecht für uns von Gott, dass sie alle 5 Jesus lieb haben, ihm nachfolgen wollen und den Gedanken der Mission auf dem Herzen haben. Rechts, unsere beiden Großen, Ruth und Rahel, bereiten sich an einer Bibelschule auf den Missionsdienst vor. Jonathan und Ilana fragen Gott auch aktiv, wo sie hingehen sollen. Und Sarah ist zurückgekommen nach Rumänien mit dem Anliegen, verlassene Kinder aufzunehmen. Und unser Amos ist noch in seinem letzten Studienjahr, aber auch schon aktiv in der Gemeinde dabei. Und das ist ein Geschenk. Wir sind damals ausgereist mit diesem Motto. Ups. Die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Das war uns schon in Dresden gemeinsam ein Anliegen, Jüngerschaft, und das hat uns weiter begleitet durch all die Jahre in Rumänien. Und auch wenn der Dienst sich immer mal wieder verändert hat, ist das unser Herzensanliegen, dafür, wo unser Herz brennt, junge Menschen zu befähigen, mit Jesus zu leben und nicht nur mit ihm zu leben, sondern im Dienst aktiv für ihn unterwegs zu sein. Ein Schwerpunkt dabei ist Schulung. Ihr wisst, dass wir eine lange Zeit an einer kleinen Bibelschule in Schellenberg tätig waren. Die ist jetzt pausiert. Und trotzdem sind wir immer wieder im Schulungsdienst unterwegs. Rechts oben seht ihr eine kleine Missionsschule. Wir freuen uns, dass die Rumänen nicht mehr nur die Empfänger sind von Mission aus dem Ausland, sondern dass sie selber in die Mission gehen wollen. Diese jungen Leute, die hier am Tisch sehen, die haben uns eingeladen. Wir sollten einen Kurs halten zum Thema das Leben als Missionar, Mann und Frau. Und Robert hat auch noch andere Kurse dort gehalten und diese Leute gehen ins Ausland. Links seht ihr unseren Hauskreis in der Gemeinde Crescendo. Es ist Roberts Passion und Roberts Gabe, Leute ranzuführen, die Bibel zu lesen und dort Schätze zu entdecken. Und hier am Tisch sitzen Leute, die Jesus noch nicht kennen, für die die Bibel ganz neu ist, Leute, die jung bekehrt sind, Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und es ist eine frohe Gemeinschaft. Vor 13 Jahren durften wir in diesem Stadtviertel, wo in jedem dieser 10-geschossigen Blocks ein halbes Dorf wohnt, Gemeinde gründen. Und in der ersten Zeit haben wir uns immer wieder gefragt, wie können wir diese Menschen für Jesus erreichen? Die Blocks sind verschlossen. Und wir sind viel hinausgegangen. Es gibt da einen kleinen Park in unserer Nähe, da haben wir wieder für die Kinder Programme angeboten, Feste mit ihnen gefeiert, aber auch im Gemeindehaus eingeladen zu besonderen Veranstaltungen. Wir nehmen alle Feiertage, kirchliche und weltliche, was sich uns bietet, um Menschen die gute Botschaft zu sagen. Links ist eine Feier zum 8. März, der wird bei uns immer noch ganz groß gefeiert. Und rechts, das ist während unserer Weihnachtswerkstatt, wo die Kinder die Weihnachtsgeschichte hören. Leute, ganz viel Zeit verbringen wir auch mit Einzelnen. Junge Leute, die bei uns sind, die von uns lernen möchten, so wie Simon. Simon hat gesagt, er ist 25 Jahre, kommt aus Deutschland und hat gesagt, darf ich euch besuchen? Ich möchte Missionare kennenlernen. Und als wir dann erzählt haben, wollte er unbedingt mit Robert in die Ukraine. Und nachdem er von dieser Reise zurückkam und vieles erlebt hat, hat er gesagt, das war so gut. Ich habe mich gefühlt wie Timotheus bei Paulus. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Rechts oben seht ihr Manni mit unserem Amos. Sie sind feste Freunde und Manni ist jetzt als junger Missionskandidat nach Rumänien gekommen, lernt die Kultur kennen, die Sprache besser, ist auch schon im Dienst mit in der Gemeinde involviert, in der Jungscharbeit. Und Robert ist sein Mentor und wir dürfen ihm helfen, auch so durch die ersten Phasen des Kulturschocks mit hindurchzukommen. Immer wieder haben wir mit interkulturellen Ehepaaren zu tun. Da seht ihr, an unserem Tisch ist immer viel los. In der Mitte sind Dimitris und Rebecca. Dimitris ist ein Grieche, hat eine Frau aus Texas geheiratet und sie sind in Rumänien gelandet. Und wir haben uns gut befreundet mit ihnen. Sie haben Jesus lieb und wollen ihn bezeugen und wollten von uns ein bisschen hören, wie man als interkulturelles Ehepaar gut zurechtkommt. In der Mitte ist Florin. Er ist bei uns zum Glauben gekommen. Als er 14 war, kam er zu uns zum Kinderclub. Robert hat ihm Lesen gelehrt anhand der Bibel. Er kommt aus ganz schwierigen Verhältnissen. Jetzt hat er seine Blaise aus den Philippinen geheiratet und war noch mal eine Zeit in Rumänien, sind vor kurzem wieder nach dort ausgereist und sie wollen auch dort als Missionare dienen. Rechts im Bild seht ihr Bianca. Bianca hat eine schwere Kindheit, hat sich in der ersten Zeit bei uns bei Crescendo für Jesus entschieden und viel Gutes da erlebt, war in der Bibelschule und ist dann wieder guten Rat mit Salah nach Deutschland gegangen. Er hat ja vorgegaukelt, er wäre ein Christ aus Syrien, aber er ist ein bekennender Moslem und macht ihr jetzt mächtig Druck, auch zu konvertieren. Aber Bibi hat nach einer tiefen Krise entdeckt, dass sie alles kann, aber nicht ohne Jesus leben. Und wir sind jetzt online im Kontakt, wöchentlich, wenn es geht, und machen den Kurs Freiheit in Christus zusammen. Und Bibi hat ihren Platz als Missionarin in einer muslimischen Großfamilie angenommen und wirkt dort. Ja, der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verschoben bei unserer Arbeit. Das war auch nicht zuletzt durch die politische Weltsituation, durch den Krieg in der Ukraine, durch manches, was wir erlebt haben in Moldawien und auch akute Nöte in Rumänien, sowie die Überschwemmung letztes Jahr. Und Viorel, Bruder Mischa und Robert haben dann, um die Hilfe zu koordinieren und einfacher zu gestalten, den Verein gegründet, Josua und Caleb. Der hat seinen Sitz im Dreiländereck, wo wir auch in letzter Zeit sehr viel tätig sind. Ihr seht Rumänien, den Fisch am Schwarzen Meer, ungefähr. Habe ich jetzt wieder, ja? Ungefähr, wo das M ist, wohnen wir. Und das Rote ist die Republik Moldawien und oben drüber die Ukraine. Der Bruder Viorel wohnt an der Grenze zur Ukraine und der Bruder Mischa kurz über der Grenze. Das sind so die Stationen, die wir oft anlaufen in letzter Zeit. Wir fangen mal mit der Republik Moldawien an. Dort ist eine schöne Missionsarbeit am Entstehen. Ein Zentrum entsteht in der Stadt Orhei. Und diesen jungen Bruder unterstützen wir gerne in seiner Arbeit. Oh, das geht aber schnell hier. Im unteren Bild ist Marius. Marius war bei uns an der Bibelschule und auch in der Gründungszeit von Crescendo mit dabei. Hat dann bei uns in der Jungscharbeit lange Zeit gearbeitet und ist jetzt mit seiner Frau in Moldawien. Und er hat gesagt, ich möchte hier in Moldawien so eine Gemeinde gründen, wie wir das in Crescendo gemacht haben. Könnt ihr mir helfen? Das ist der eine. Und dann gibt es noch das Missionsprojekt in Orhei und noch eine Schwester in der Hauptstadt. Die hat in ihrem Haus Platz für 15 Mädchen, die eine Schule oder eine Ausbildung machen wollen und wo die Eltern das nicht leisten können. Sie dürfen bei ihr wohnen und essen. Sie dürfen bei ihr lernen, wie man eine gute Hausfrau wird. Und sie lernen Jesus kennen. Und viele von ihnen finden Jesus als ihren persönlichen Heiland. Die Magda sitzt da auf der Schaukel in der Mitte. Und Magda hat ein weites Herz, nicht nur für diese Mädchen, sondern sie lädt auch Leute aus der Nachbarschaft ein und da ist auch eine kleine Gemeinde am Entstehen. Und die Brüder fahren immer wieder hin und wir auch gemeinsam, um diesen jungen Gemeindegründern zu helfen. So war in diesem Sommer ein Missionseinsatz mit einer Gruppe aus Hannover, die da tatkräftig mit zugepackt haben. Ihr seht links, der Gemeinderaum ist noch im Bau. Die jungen Leute haben da Gottesdienst mitgestaltet oder rechts unten waren sie bei Magdalena im Haus. Sie haben mit Hand angelegt beim Fußbodenheizung verlegen und beim Estrich gießen. Sie durften bei der Jungscharstunde mit dabei sein und erleben, wie die moldauischen Kinder mit Marius da ganz fröhlich singen. Und was uns ganz sehr erstaunt hat, es war eine große Offenheit in den Schulen. Sie durften in die Schulen gehen und in vielen Klassen von klein bis groß persönlich Zeugnis abgeben. Es war das Thema Werte und die Direktorin hat gebeten, dass sie was zu Werten sagen. Und diese Jugendlichen aus Hannover hatten Erfahrung teilweise mit Drogen und anderen Dingen und haben erzählt, wie Jesus sie frei gemacht hat. Und die Direktorin war so offen, ihr seht sie da in der Mitte mit dem schwarzen Jackett. Sie hat gesagt, habt ihr noch Testamente? Ich brauche noch Testamente für die Kollegen, die heute nicht da waren. Jetzt ein Blick in die Ukraine. Robert wird oft eingeladen, in der Ukraine Verkündigungsdienst zu tun. Hier seht ihr die jährliche Pastorenkonferenz. Da treffen sich Pastoren und Diakone, um die Arbeit zu besprechen im Land. Und er hat gesagt, dieses Jahr waren nur noch halb so viel wie letztes Jahr. Ihr wisst vielleicht, dass die Männer auf den Straßen regelrecht gejagt werden und dass sie Angst haben, rauszugehen. Aber hier sind sie zusammen und Robert darf ihnen mit Übersetzung von Bruder Mischa das Wort verkündigen. Aber dann sind auch immer wieder Einsätze, wo sie direkt bis ins Grenzgebiet fahren. Die Zone 0 ist die Kampfzone und sie können mit einer Extragenehmigung bis in die Zone 1 hineinfahren. Sie fahren in die nächstgrößere Gemeinde mit diesen Bussen, aber dann müssen sie umladen in Geländewagen, die wendig und schnell genug sind, bei Bedarf über die Felder abzuhauen. Das ist ihnen auch wirklich passiert. Sie sind an einer Stelle beschossen worden und es war Gottes Bewahrung. Im Nachhinein haben uns die Geschwister gesagt, die Granate, die für sie bestimmt war, wurde von einem Elektromast abgeleitet, sonst wäre sie genau in ihrer Mitte explodiert. Wir haben aber auch gehört von jungen Volontären, die mit ihrem Bus zusammen durchlöchert wurden und ihr Leben dort gelassen haben. Also das ist ein Einsatz. Aber die Leute sind so dankbar. In solchen zerbombten Häusern, in den Kellergeschossen wohnen noch Leute. In Dörfern sind Leute zurückgeblieben, die einfach gehört haben, wie es den Flüchtlingen geht. Und die sagen, dann bleiben wir lieber hier in unserem Haus. Und ja, wenn es uns erwischt, erwischt es uns. Aber wenn sie dann ihnen Lebensmittel bringen, dann nehmen sie ein frisches Brot in die Hand und riechen dran und sagen, wir haben schon so lange kein Brot mehr gehabt. Oder sie freuen sich über eine Kerze und ein paar Streichhölzer, denn sie haben ja keinen Strom. Es ist wirklich eine bittere Not. Aber durch diese bittere Not, Offenheit fürs Evangelium, überall, wo Lebensmittel verteilt werden, wird auch Gottes Wort mit ausgeteilt und die Menschen hören zu und fragen die Brüder, warum kommt ihr her? Ihr seid in einer sicheren Gegend, ihr seid im sicheren Land, warum kommt ihr her, wo es so gefährlich ist? Und sie dürfen ihnen dann sagen von dem, was sie antreibt. Ja, Robert hat viele persönliche Schicksale gehört, wie von diesen beiden Frauen, beide heißen Svetlana, beide haben im Krieg ihren Mann verloren, die eine auch den Sohn. Und die andere bangt noch um ihren Sohn, der in der Armee ist. Sie wohnen in dieser Zone 1, kurz hinter der Front. Und wenn die Soldaten für 4 Tage Pause machen dürfen, dann kommen sie in diese Zone 1 und werden von den Bewohnern aufgenommen in ihre Häuser. Können dort mal sich waschen, ihre Kleider waschen, mit den Leuten essen, was es noch zu essen gibt. Aber die Frauen haben dann erzählt, wie schlimm das ist, wenn beim nächsten Mal wieder 4 kommen, aber nur 2 Bekannte. Und dann fragen sie ja, wo sind die anderen beiden? Die leben nicht mehr. Und sie wissen ihre eigenen Kinder teilweise an der Front. Es gibt traurige Schicksale, so wie hier. 2 Wochen bevor sie nach Odessa kam, ist die Hälfte oder das Drittel von dem Block hier von einer Drohne eingestürzt mitten in der Nacht und ihr seht da drüben in dem abgerissenen Haus ein Bild von einer jungen Mutter. Das ist eine Frau aus der Gemeinde. Der Mann war im Nachbarzimmer. Sie ist mit dem Kind, mit dem Baby in die Tiefe gestürzt und er ist allein übrig geblieben. Sie durften in Odessa ins Militärkrankenhaus. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Soldaten, wenn sie verwundet werden an der Front, in einem notdürftig eingerichteten Krankenhaus ganz nahe der Front notoperiert werden. Die Kleider werden abgeschnitten und sie kommen dann oft nackt hier in diesem Krankenhaus an. Ihre Verwandten wissen nicht, wo sie sind. Und dann hat eine Gemeinde dort in der Nähe Gott gefragt: Herr, was ist unser Auftrag in diesem Krieg? Wir sind eine kleine Kraft, wir können nicht groß Lebensmittel kaufen. Was sollen wir tun? Und dann hat Gott ihnen diesen Dienst aufs Herz gelegt, diese Soldaten zu besuchen, die äußerlich und innerlich verwundet sind. Und glaubt mir, das ist kein leichter Dienst, dort reinzugehen. Der eine Mann ist richtig ausgebrochen, hat gesagt: Was redet ihr von Gott? Dort ist die Hölle. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe 100 Russen erschossen. Dort ist kein Gott. Und diese Geschwister gehen immer wieder rein. Da sitzt Robert mit dem Bruder Mischa auf dem Bett. Und sie machen Listen und sagen: Was fehlt dir? Dem einen fehlt die Unterwäsche, dem anderen fehlt eine Zahnbürste, der dritte braucht Hausschuhe. Und sie kaufen dann gezielt diese Dinge ein und bringen sie ihnen hin. Es ist auf den ersten Blick trostlos und wir müssen auch auf unsere Herzen aufpassen, wenn wir immer wieder diese schlimmen Sachen mitkriegen. Aber wir versuchen zu sehen, was während das Weltreich kaputt gebombt wird, in Gottes Reich geschieht. Und wir haben von mehreren Gemeinden gehört, wie auch von dieser, dass viele von ihnen weggegangen sind als Flüchtlinge und nur noch ein kleiner Teil da blieb, hier zum Beispiel 30 Leute. Und dass dann aber Menschen von draußen gekommen sind und gefragt haben: Wie betet ihr, wie glaubt ihr, dass ihr das durchhalten könnt? Und sie fragen nach dem Evangelium und oftmals sind auch Leiter mit weggegangen und das sind junge Leiter, die noch jung im Glauben sind oder jung im Alter sind und die jetzt die Verantwortung haben. Und sie stehen da und da kommen Leute und bringen sogar Stühle mit, nur damit sie mit reinkommen können. Hier durfte Robert auch das Wort verkündigen und an dem Abend ist einer vorgekommen auf die Bühne und hat gesagt: Ich kann nicht mehr so weiterleben, und hat sein Leben Jesus übergeben. Und das erleben sie oft. Das ist die Kehrseite des Krieges. Diese Gemeinde wollte auch wissen, wie sie dienen kann, hat der Bruder Mischa erklärt, wie sie das machen. In Czernowitz sind sie seit 3 Jahren dabei, Samstag für Samstag Lebensmittelpakete zu packen für 150 bis 200 Leute. Sie bekommen dann Listen vom Rathaus und sie geben aber nicht nur die Lebensmittel aus, sondern sie machen jeden Samstag eine richtige Evangelisationsveranstaltung, wo sie die Leute, da kommt Chor, da kommt ein Prediger und die Menschen erfahren das Evangelium und dann bekommen sie, wie jetzt auch hier, ein Lebensmittelpaket. Uns hat sich die Not schwer aufs Herz gelegt. Schon am Anfang, als die Flüchtlingsströme bei uns in Rumänien durchkamen, haben wir versucht, die Frauen zu sammeln und mit dem Material von Wycliffe, trotz der Krise geht es weiter, mit ihnen zu sprechen, wie sie diese schweren Erfahrungen mit Gottes Hilfe verarbeiten können. Und es ist in uns der Wunsch und der Gedanke geboren, eine Freizeit für Witwen und Waisen zu machen. Und viele Geschwister haben zusammengelegt, sodass wir in diesem wunderschönen Haus in den Karpaten, in den ukrainischen Karpaten, für eine Woche sein konnten mit über 100 Leuten. Es kamen Frauen mit Kindern, es kamen ältere Frauen, sogar einige Ehepaare. Und wir konnten mit ihnen zusammen sein und sprechen über das, was sie erlebt haben. Das wurde schon in der Vorstellungsrunde deutlich, wie viele Lasten da mitgekommen sind. Und dann durften wir ihnen sagen, wenn die Erinnerung sie übermannen, wie sie damit umgehen können. Also so eine Trauma-Erstversorgung. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, dass was wir euch hier sagen können, das ist nur wie ein Pflaster auf eure wunden Herzen. Euer Herz heilen und euer Herz neu machen, das kann nur Jesus. Robert hat abends dann mit ihnen über das Buch Ruth Bibelarbeiten gehalten und ich glaube, sie konnten sich sehr gut mit diesen beiden Frauen identifizieren. Und am Ende der Woche hat er eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und einige haben ein Übergabegebet geschrieben und mit den Brüdern gebetet. Hier haben sie aufgeschrieben, was jeder im Krieg verloren hat. Das war ein Moment, der hat uns einfach sprachlos gelassen. Die Frau ganz hinten im schwarzen Top hat gesagt, mein Haus ist zerbombt, meine Stadt gibt es nicht mehr und von meinen Verwandten lebt niemand mehr. Ich bin alleine übrig geblieben. Am Nachmittag haben wir mit ihnen kreative Sachen gemacht, gebastelt zum Thema, zum Beispiel ein Buch, in dem sie ihre Lebensgeschichte aufschreiben sollen für kommende Generationen oder das Herz, das neu aufblühen darf, wenn Jesus darin Wohnung nimmt. Und das war für viele Frauen eine wohltuende Therapie. Sie haben gesagt, dass sie teilweise durch die Traumata so niedergedrückt sind, dass sie sich zu gar nichts mehr aufraffen können oder dass sie sogar ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Aber hier ging es ihnen gut und sie haben eine Woche gehabt, in der sie aufatmen konnten. Und bis jetzt noch kriegt der Pastor Mischa von den Frauen Rückmeldung, wie gut ihnen diese Woche getan hat. Die Kinder waren ein bisschen neidisch, dass die Mütter basteln durften. Dann haben wir mit denen auch noch was gemacht. Und kurz vor Weihnachten sind wir nochmal hingefahren nach Czernowitz mit vielen Weihnachtspäckchen. Der Pastor Mischa ist für 6 Unterkünfte in seiner Gegend zuständig, die ihn immer wieder anrufen. Einmal wurde angerufen und da sagte die Frau, sind Sie der Pastor Mischa? Wir haben nichts mehr zu essen. Eine Flasche Öl und 2 Zwiebeln für 20 Familien, die da waren oder wie viel das waren. Und dann fährt er hin und bringt ihn von den Hilfsgütern oder er versorgt ihnen Feuerholz, damit sie es wieder warm haben können. In der Stadt Czernowitz ist 1/3 der Bevölkerung Flüchtlinge. Sie sind untergebracht in Kindergärten, in alten, ausgedienten Schulen. Der Staat kümmert sich nicht viel um sie. Hier waren wir in einer Unterkunft. Das ist der Aufenthaltsraum und die Küche und der Speisesaal für über 20 Familien, die in den Zimmern da wohnen. Das war noch die bessere Unterkunft. Das zweite war eine Schule. Da war es einfach nur kalt. In den Klassenzimmern wohnten teilweise mehrere Familien zusammen. Die Schultoilette umgebaut zum provisorischen Badezimmer und eine Küche eingerichtet. Wir haben mal ein Foto gemacht im Kühlschrank, da standen 2 Töpfe mit einer dünnen Suppe drin, das war alles. Am Rand stehen dann die Tüten mit ihren Habseligkeiten. Wir haben auch Frauen wieder getroffen, die wir in der Freizeit gesehen hatten, so wie Kathi mit ihren 2 Töchtern hier. Das, was wahrscheinlich bei euch zum normalen Wocheneinkauf gehört, hat dort Jubel ausgelöst, wenn sie das ausgepackt haben. Wir könnten euch noch ganz viel erzählen. Ihr seht, unser Herz ist voll, aber die Zeit läuft und ich will Robert nichts wegnehmen von seiner wertvollen Botschaft. Noch kurz zu Crescendo. Wir hatten in der Corona-Zeit, haben wir wie eine Vollbremsung erlebt in unserer Arbeit und sind dankbar, dass es jetzt wieder losgeht, dass wir merken, wie Gott uns wieder neue Menschen zuführt und vor allen Dingen, dass unsere junge Generation sich mit einspannen lässt. Robert trifft sich mit den jungen Brüdern und lernt mit ihnen, wie man aus dem Bibeltext die Botschaft rausfindet und wie man sie verpackt, um sie weiterzugeben in der Gemeinde. Und sie sind begeistert dabei, reden, glaube ich, auch noch über viel, viel mehr als das. Und wir haben auch immer wieder gute Erfahrungen. Ich treffe mich mit Frauen zu diesem Kurs Freiheit in Christus, nicht nur mit der Bibi online, sondern auch vor Ort. Und wir haben die Erfahrung, dass da gerade auch ungläubige Freunde Jesus kennenlernen durch diesen Kurs und ihn als ihren persönlichen Heiland aufnehmen. Vielleicht sage ich euch einfach nur ganz rechts, das ist die Bianca. Bianca ist voller Fragen und auf der Suche nach Jesus. Jetzt ist ihr Vater krebskrank geworden und sie ist ziemlich abgelenkt und wir beten, dass sie und ihr Mann, dass sie auf der Suche bleiben und dass sie dranbleiben, bis sie Jesus gefunden haben und ihr Leben neu wird. Ja, wir haben gesagt, jeder Feiertag wird genutzt. So hier vor Weihnachten haben wir unsere Weihnachtswerkstatt gehabt. Wir wurden diesmal von sehr, sehr vielen Kindern überflutet in unserem kleinen Saal. 80 Kinder plus Eltern plus Mitarbeiter. Unsere jungen Leute haben die Geschichte am Anfang erzählt. Der Wirt und seine Frau aus Bethlehem haben erklärt, was sie für komische Gäste in der Weihnachtsnacht hatten. Und dann wurde gebastelt. Und während gebastelt wurde, konnten wir auch mit den Eltern ins Gespräch kommen. Wir sind dankbar, dass da die Hemmschwelle jetzt langsam nicht mehr so da ist und sie Mut haben, reinzukommen und mit uns zu sprechen. Und jetzt für die Osterzeit haben wir uns vorgenommen, wir möchten einen Osterweg gestalten in 6 Stationen in einer interaktiven Ausstellung, die Menschen ranführen an das, was in der letzten Woche im Leben von Jesus passiert ist. Und es ist ein großes Projekt, das uns eigentlich als kleine Gemeinde überfordert, aber wir freuen uns, dass viele mitmachen wollen und sind gespannt, was Gott in dieser Woche wirken wird. Hoffen auch viele Schulklassen mit durchführen zu können und sind dankbar, wenn ihr da mit für uns betet. Ja, ich denke, ich schließe jetzt ab hier und lasse euch einfach die Gebetsanliegen so da an der Wand stehen.
Genau, vielen Dank, Dorit. Ihr habt gemerkt, viele, viele Dinge, die bewegt werden, wo Menschen erreicht werden und viele Projekte. Hinter mir seht ihr die Gebetsanliegen, die aufgeschrieben sind. Und ich will noch eine Sache ergänzen. Die beiden brauchen auch eine regelmäßige Unterstützung. Und als sie ausgereist sind, vor 29 Jahren, habt ihr erzählt, da war der Spenderkreis noch ein bisschen größer. Jetzt sind schon einige von den Spendern nicht mehr da und sind bei Jesus. Und die Unterstützung ist im Moment nicht abgedeckt. Von daher wollen wir euch an der Stelle einfach ermutigen, Gott zu fragen und nachzudenken, ob ihr vielleicht die Person seid, die regelmäßig einen Betrag im Monat mit überweisen können. Wenn ihr merkt, das ist was für euch und Gott spricht euch da an, dann kommt bitte auf mich zu. Ich habe alle Kontaktdaten, ich kann das dann gut organisieren. So eine wertvolle Arbeit, so eine wichtige Arbeit und wir wollen das gemeinsam im Gebet und auch mit unserem Geld unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt macht Robert weiter mit dem Impuls.
Andreas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja regelmäßig in der Ukraine, 5, 6, 7 Mal im Jahr unterschiedlich. Aber der Bericht, den jetzt Dorit euch vorgetragen hat, mich wieder irgendwie neu hineinversetzt in das Erlebte, in das, wo Gott uns mit hineingenommen hat. Und jemand hat mich gefragt, wie geht ihr damit um, mit dem, was ihr seht und mit dem, was ihr erlebt. Und ich sage Ihnen, ich versuche nicht die Situationen und das, wie soll ich sagen, das Leid und die Not im Vordergrund zu sehen, sondern wir sind immer am Fragen, Herr Jesus, was willst du tun? Welches ist unser Auftrag? Denn nicht jede Not ist ein Auftrag. Und im heutigen Text soll es auch darum gehen. Und ich denke, Jesus möchte unsere Augen ein bisschen öffnen, dass wir versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Was geht hier ab? Was ist Gott gerade am Wirken? Was macht der Heilige Geist? Und ich denke, das ist unheimlich wichtig, egal wo du dich befindest, in welcher Lebenssituation du befindest, ob du im Krankenhaus bist, ob du zu Hause bist, auf der Straße oder auf der Arbeit. Frage einfach Jesus, was willst du tun? Für den heutigen Vormittag hat Gott mir aufs Herz gelegt einen Text aus Apostelgeschichte Kapitel 11. Ich möchte den ganzen Text lesen von Vers 19 bis Ende. Ich lese jetzt nach der Schlachtübersetzung und ich hoffe, dass ihr einfach innerlich mitkommt, einfach mal richtig hören. Und ich werde dann im Anfang ein paar erklärende Sachen zum Text sagen, damit er uns ein bisschen greifbarer wird. Und dann anschließend möchte ich in die Botschaft hineingehen. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Es waren aber etliche unter ihnen, Zyprier und Kyrenäer, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten und ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Ich unterstreiche dieses Wort. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, gemäß dem Vorsatz des Herzens bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein vortrefflicher Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es schloss sich dem Herrn eine beträchtliche Menge an. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammen blieben und eine beträchtliche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem hinab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, welche über den ganzen Erdkreis kommen sollte, welche dann auch eintrat unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass ein jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten es durch die Hand von Barnabas und Saulus an die Ältesten. Soweit das Wort Gottes. Es ist ein untypischer Missionsbericht. Also heute haben wir Missionsberichte und das ist ein untypischer Missionsbericht. Der Text ist eigentlich eine Fortsetzung. Also wir merken, der fängt ja irgendwie so an, wo man sagt, etwas fehlt davor. Und wenn wir in Kapitel 8 in Apostelgeschichte reinschauen, dann merken wir, dass in Jerusalem eine Verfolgung angefangen hat durch Saulus, der die Christen verfolgt hatte. Und da steht geschrieben, dass die Gemeinde zerstreut wurde. Und was uns hier gesagt wird, nach Judäa, in den Süden von Jerusalem, und nach Samaria. Also es ist so, wie wenn eine Bombe irgendwo reinfällt und dann plötzlich verstreut sich das Ganze. Hier haben wir die Fortsetzung und hier wird uns gesagt, dass diese Zerstreuung weiterging. Eigentlich, es blieb jetzt nicht bei Samaria stehen, sondern manche sind dann nördlich gegangen, bis Galiläa, sie gehen heraus aus Israel und sie kommen bis nach Phönizien und weiter bis nach Antiochia. Und das Interessante ist, dass einige auch nach übersegelt sind nach Zypern. Also mit anderen Worten, eine neue Situation entsteht in der jungen Gemeinde in Jerusalem. Und da haben wir verschiedene Personengruppen. Das eine, ich habe sie benannt, die Gruppe der Flüchtlinge. Hier werden sie als Zerstreute benannt, aber es ist nämlich dasselbe. Es ist die Gruppe der Flüchtlinge. Eine andere Gruppe, von der uns berichtet wird, ist die Gruppe von christlichen Leitern. Es geht um Barnabas, der als ein TÜV, er war in der TÜV, ich sage es mal so, im TÜV-Team der Jerusalemer Gemeinde und er sollte jetzt überprüfen, das, was jetzt hier geschieht, ist das echt? Sind das richtige Christen? Glauben die wirklich richtig? Und dann geht es noch um Saulus, den Barnabas herbeibringt. Und nachher geht es um eine Gruppe von Propheten, die nach Antiochia kommen. Also unheimlich viel Bewegung in dieser Szene. Denn dort, wo Gottes Geist wirkt, da entsteht Bewegung. Und wir haben die Tendenz immer, dass wir die Sachen negativ auffassen, dass wir sagen, oh, wie schlimm. Die Gemeinde Jerusalem ist verfolgt und was geschieht mit den Geschwistern, die eingesperrt sind, die ihr Leben verlieren, denen es nicht gut geht? Beten andere für sie oder was geschieht hier? Es wird uns eigentlich davon absolut nichts berichtet, sondern es wird nur gesagt, dass die Gruppe der Flüchtlinge, die jetzt weggegangen sind, einfach nicht schweigen können. Sie reden. Und was reden sie? Sie reden das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes. Gott ist zu uns gekommen. Es gibt eine Party im Himmel. Gott hat eine Party für dich und für mich vorbereitet. Und das war ihre Botschaft. Und sie sagen diese Botschaft an Juden, und sie sagen diese Botschaft auch Griechen, das waren die Nichtjuden der damaligen Welt. Die Aufmerksamkeit in diesem Text wird uns auf Antiochia gerichtet. Antiochia war eine Stadt mit ungefähr 500.000 Einwohnern, sagen die Bibelexperten, ungefähr so groß wie Dresden. Und damals gab es ja drei große Städte im Römischen Reich. Das eine war ja Rom, das war das Symbol der Macht, war die größte Stadt im Römischen Reich. Dann gab es Alexandrien, da gab es eine Riesenbibliothek, das war das Symbol der Weisheit, ja, Wissen. Und nachher auf dem dritten Platz war Antiochia. Das hatte kein gutes Symbol, es war mehr ein Symbol der Religion. Es lag ja da an einer Zweigstelle, wo man, es waren Handelswege nach Afrika, nach Asien, nach Europa. Und das Schlimme daran war, ist, dass so viele Religionen hier zusammen waren, die hatten eigentlich viele eine Sache gemeinsam, das war die Tempelprostitution. Und man sprach sehr negativ von Antiochia, eigentlich ein ganz dunkler Ort. Und der Heilige Geist führt uns eigentlich hier von diesem Text und zeigt uns, wie, erlaubt es mir jetzt einfach mal vorzugreifen, das Licht aus Jerusalem an einen ganz, ganz dunklen Ort kommt. Und das ist Antiochia. Der erste Gedanke, den ich einfach weitergeben möchte, ist, bezeuge dein Leben mit Jesus Christus dort, wo du bist. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit jungen Leuten oder mit jungen Christen zu tun habt. Ich bin, wie soll ich sagen, ich bin immer begeistert, wenn ich einen jungen, bekehrten Menschen nehme, der riecht noch so richtig nach Sünde, ja, und dann hörst du ihn beten. Und dann versucht er mit seinem gebrochenen Rumänisch oder Deutsch, spielt ja keine Rolle, ja, versucht er, an einen heiligen Gott ranzukommen und mit ihm zu reden. Und dann entschuldigt er sich, ich kann nicht so richtig beten. Ja, er hört die Frommen an, die Geschwister, die richtig Erfahrung im Glaubensleben haben, die biblische Ausdrücke gebrauchen. In Rumänien ist das sehr, sehr üblich, ja, dass man richtig biblische Worte gebraucht. Man denkt, man kommt ja Gott etwas näher dran. Ja. Und die haben so ein gebrochenes Gebet. Und ihre Gebete sind aber so erfrischend, so schlicht, so einfach, so frisch. Und ich denke immer wieder an das, was Jesus sagt, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Überlegt euer Gebetsleben, wie redest du mit Jesus, wie redest du mit Gott? Das Zweite, was so beeindruckend bei diesen Leuten ist, ist das Feuer. Sie haben ein Feuer drin und sie sagen, ich muss meinen Kollegen was von Jesus sagen. Und bei uns hat sich ein junger Mann bekehrt, 40 Jahre alt, junger Mann, ja, Jungbegehr. Und dann muss eine ganze Firma von Jesus hören. Und ich versuche ihm dann so das Feuer ein bisschen so zu dirigieren. Ja, sagt er, sei vorsichtig, dass es nicht erlöscht. Aber es ist herrlich. Sie haben einen Hunger nach Gottes Wort und die lesen die Bibel. Die stehen in der Früh auf und sagen, Herr Jesus, und jetzt redet zu mir. Und dann kommen sie zu mir und heulen. Ich verstehe diesen Text nicht. Sage ich, oh, ganz ruhig, ja. Kommt alles mit der Zeit. Aber wir sitzen zusammen und lesen Gottes Wort. Und dann sind sie so froh, wenn sie dann etwas verstehen. Es ist so, wie wenn sie eine kostbare Perle gefangen haben. Und ihre Freude, anderen Menschen Jesus mitzuteilen, ist so riesig. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vielleicht an die Anfangsphasen, wo ihr zum Glauben gekommen seid. Ich weiß nicht, ob es so war. Bei mir war das so. Ich habe dreimal am Tag Bibel gelesen. Ja? Früh, bevor alle aufgestanden sind, ich habe meine Mutter gebeten, darf ich im Wohnzimmer schlafen? Wir wohnten alle in einem Zimmer in Rumänien, ja. Darf ich im Wohnzimmer schlafen? Warum? Ich möchte in der Früh aufstehen. Dann stand ich manchmal um 4 Uhr auf in der Früh, um einfach eine Begegnung mit Jesus zu haben. Und jetzt haben wir diese Gruppe von frischen Gläubigen, es waren über 5000, ja. Plötzlich werden sie zerstreut. Und als erfahrene Christen fragen wir uns, werden die das schaffen? Wenn sie vom Glauben abfallen, was passiert mit ihnen? Wie geht es ihnen? Und dann habe ich noch ein bisschen recherchiert im Hebräerbrief, denn sie scheinen nicht schweigen zu können von dem, was sie gesehen, was sie gehört haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie können nicht schweigen und sie wollen das Evangelium Gottes weitergeben. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass so ein junger Mensch, ja, nicht schweigen kann und nicht Angst hat, sondern hat Freimütigkeit, anderen von Jesus weiterzusagen. Im Hebräerbrief Kapitel 10, da steht so ein interessanter Vers hier von Vers 33 und 34. Ich möchte den zitieren. Es geht um einen Rückblick, ja, ich denke, Paulus hat diesen Brief geschrieben, ist nicht so ganz klar. Und er sagt hier, einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten. Und als man euch den Besitz wegnahm, interessant, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, was ihr nicht verlieren werdet. Es ist interessant. Wie kann man in solchen schwierigen Situationen im Glauben überleben? Ich habe mich an eine Zeit erinnert aus meinem Militär. Ich war ein halbes Jahr im Glauben. Ich wusste zwei Sachen. Jesus hat mich lieb und hat meine Sünde vergeben. Das war mein ganzes Bibelwissen. Ja. Und als ich ins Militär gegangen bin, bei uns war es ja gefährlich. Du konntest kein Testament haben. Es war nicht erlaubt, mit anderen über Jesus zu sprechen. Du musstest deinen Glauben verstecken, verbergen. Also irgendwie ganz, ganz gefährlich. Es war schlimm, wenn du jemandem was von Jesus gesagt hast. Und ich kam dann ins Militär und habe gesagt, hey Jesus, ich schaffe es nicht. Also ich weiß nicht, wie ich da überleben soll. Und ich hatte Angst, ich habe gezittert. Und dann, als ich mal auf die Knie ging, dann plötzlich höre ich eine Stimme, ohne Worte. Lies Johannes 15. Dann lies Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibet in mir. Ich habe gesagt, hey Jesus, ja, ich bleibe bei dir. Da hatte ich so ein kleines Testament von den Gideons. Da hat einen Reißverschluss dran, sah aus so wie ein Portemonnaie. Ja. Das trug ich die ganze Zeit hier bei mir. Total unerlaubt. Ja. Und eines Tages wurde ich erwischt, dass ich christliches Material dabei hatte. Es kam eine Kontrolle und unsere Koffer wurden kontrolliert und dann musste ich zur Geheimpolizei hoch. Das war ein Neuer gekommen, der war für die Staatssicherheit dort und er sollte jetzt praktisch das Ganze überwachen, dass alles in Ordnung geht. Ich war Chauffeur in der damaligen Zeit und plötzlich geschieht etwas sehr Interessantes. Ich zitterte am ganzen Leib. Ich habe meiner Frau erzählt, wie ich früher war und sie glaubt mir kein Wort. Ich war sehr schüchtern, ich war sehr ängstlich, macht mir sehr viele Sorgen um jeden Nix. Und jetzt stand ich da vor der Tür und ich sollte rein gebeten werden zum Verhör. Und plötzlich kommt ein General raus, der kannte mich, hatte einen richtigen Respekt vor mir, ich wusste das alles nicht. Der nimmt mich, sagte, Robert, Herr Kramer, komm raus. Bin ich rausgegangen, das ist mein Auto, öffne die Motorhaube, tu so, als ob du was reparieren würdest. Was ist passiert? Dann habe ich ihm erzählt, sag, du bist nicht gläubig. Die versuchten mir zu helfen, die ganzen Generäle. Sag, das ist nur deine Eltern sind gläubig. Wie soll ich das sagen? Denn durch mich haben sich meine Eltern bekehrt. Meine ganze Familie hat sich verändert. Wie konnte ich davon schweigen? Ja? Ich merkte nur eine Sache, die wollen mir helfen. Und dann stand ich wieder vor der Tür und ich zitterte wie erst mal. Plötzlich geht die Tür auf und ein Geschrei von hinten, rein! Und dann gehe ich rein. Und in dem Augenblick, wo ich die Türschwelle, wie ich reingetreten bin in den Raum, ist etwas in mir passiert, was ich in meinem Leben so noch nie erlebt habe. Ein tiefer Friede und eine Freude ist über mich gekommen. Und da habe ich mich an die Worte Jesu erinnert. Wenn ihr vor diesen Leuten seid, weil vor dem Gericht, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn der Geist Gottes wird euch in den Augenblicken sagen. Ich habe mich hingesetzt und ich strahlte vor Freude. Ja? Draußen gezittert vor Angst, drinnen vor Freude. Jemand anders hat die Kontrolle über mich übernommen. Und dann fängt er an, mich zu verhören und ich habe nicht einmal zu Ende fragen lassen, habe ihm einfach alles erzählt, was er nicht hören sollte. Wie meine Eltern sich bekehrt haben, wie unser Haus aus einer Hölle, was Schönes geworden ist. Er hörte mir eine halbe Stunde zu und dann sagt er, senkt seinen Kopf, ich verstehe nichts mehr. Entlässt mich. Eine Woche später werden wir wieder erwischt. Ich hatte noch einen Kollegen dort, mit dem ich heimlich Bibel gelesen habe. Jemand hat uns verklagt. Und ich musste wieder, diesmal nicht zur Geheimpolizei, sondern ich wartete draußen mit dem Auto. Ich sollte losfahren. Und dann sehe ich einen hohen Offizier, der steigt vorne ein in mir. Hinter mir war dieser Offizier, der Geheimpolizist, der war der stärkste in der ganzen Einheit. Und dieser General, der war so stinksauer, dass in seiner Amtszeit hier, ja, das passiert ist, dass wir erwischt worden sind mit solchen Sachen. Nachdem mein Kollege vom Verhör gekommen ist, steigen die zwei ein, ich fahre los und der General fängt an, auf mich einzureden und fragen, warum es einen Gott gibt, warum ist so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt und so weiter. Und ich dachte, er stellt Fragen. Dann habe ich gesagt, ich soll antworten. Ja, Herr General, ich rapportiere, das ist so die Formel gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was? Gott hat den Menschen mit einem freien Willen geschaffen, er kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Oh, als er das gehört hat. Schweig! Ich dachte, warum sagt er mir, er soll schweigen, wenn er mir Fragen stellt? Aber plötzlich redet Gott durch seinen Heiligen Geist in mein Herzen, schmeiß nicht die Perlen vor die Säue. Na, ich wusste, ich habe zu schweigen. Der stellt mir weiter Fragen und Fragen und Fragen. Dann redet plötzlich der Geheimpolizist von hinten und sagt, Herr General, ich gebe Ihnen einen Rat, lassen Sie diesen Jungen Ruhe, denn er macht Sie fertig. Ich hatte ein halbes Jahr im Glauben. Ich habe nur Jesus bekannt. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich kannte nicht einmal die Bibel. Und diese Gruppe Flüchtlinge, was machen sie? Sie kommen, sie haben wenig in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was könnt ihr in 5 Minuten alles einpacken? Vielleicht müsst ihr mal Gedanken machen. Ein Bruder sagte mir einmal, in guten Zeiten bereitet man sich für schwere Zeiten vor. Und darum ist es gut, dass wir vielleicht darüber meditieren, in welchen Zeiten leben wir jetzt? Und wenn jetzt die Sachen sind, überleg dir mal, was sind die Grundlagen deines Glaubens? Wir haben in der Anbetungszeit so schöne Lieder gesungen. Die sind so gewaltig von der Aussage her. Manchmal singen wir solche Lieder zum Gericht, wir freuen uns über die Melodie, dass es gut klingt, aber wir gehen nicht tief genug. Was steht hier geschrieben? Und diese Flüchtlinge, diese haben ein anderes Lied gesungen, das war Jesus in ihren Herzen. Und sie gehen mit Jesus nach vorne und sie haben keine Angst. Wisst ihr warum? Hebräerbrief sagt es. Sie waren an den Sachen, die sie hatten, nicht so stark gebunden wie an Jesus. Sie haben geöffnete Augen gehabt und sie haben alles, was sie erlebt haben, nicht als Katastrophe erlebt, sondern sie sagen, Jesus, wir wissen nicht, wie unser Weg weitergeht. Aber eine Sache wissen wir, mit dir ist es gut. Von außen bedrängt in Lebensgefahr und innerlich eine Ruhe und ein Friede. Sie haben ihr nacktes Leben retten können, aber im Herzen tragen sie das Evangelium Gottes. Sie gehen in eine ungewisse Zukunft, aber im Inneren voll Vertrauen. Das kannst du nur dann erleben, wenn du in solche Situationen kommst und wenn dein Herz frei ist. Wir müssen frei sein. Wenn unser Herz beschäftigt ist, wenn es voll ist mit Sachen, ich denke, Tozer sagte einmal, als Adam und Eva im Garten Eden waren, hat Gott sie getan, dass sie über alles herrschen sollen. Gott war im Herzen, im Zentrum ihres Herzens und sie durften über die Sachen herrschen. Aber als die Sünde kam, hat sich das Ganze geändert und plötzlich, als die ihr Besitz in ihrem Herzen war, waren sie gefangen. Sie waren nicht mehr frei. Gott will, dass wir frei sind, dass wir nach vorne gehen. Und das Schöne dran ist, was uns die Bibeltext hier sagt. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, Vers 21. Und was passiert, wenn Gottes Hand mit dir ist? Verstehst du, es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Egal, wo du hingehst, Menschen um dich herum sehen, du bist anders. Und sie fragen, warum bist du so anders? Vor ungefähr 2 Jahren habe ich eine OP gehabt am Ohr. Ich kam in die Uniklinik in Dresden. Der Arzt meinte, leichte OP, kein Problem. Ja, Trommelfell wird gepflegt, alles in Ordnung. Und die OP ging schief. Und damals, als er das so gesagt hat, habe ich gesagt, nicht gerade so ein Selbstvertrauen haben. Ich habe gesagt, Herr Jesus, segne ihn trotzdem, den Arzt, denn er weiß nicht, was er tut. Und tatsächlich war das nicht gut. Und ich war im Zimmer mit einem Kollegen da, der hatte gerade eine Magen-OP oder sowas Ähnliches gehabt. Und ihm ging es dreckig und als ich dort im Krankenhaus war, habe ich gesagt, hey Jesus, warum bin ich hier? Es ist ja nicht nur hier, dass ich eine Reparatur brauche, sondern dieser Mensch kennt dich nicht. Und dann musste ich neu in die OP rein, hat er mir gesagt, der Arzt, und ich weiß, ich habe gestruggelt, ich habe gekämpft in meinem Inneren, ich habe gesagt, oh, nein, das will ich nicht nochmal durchmachen. Das war nicht schön, die Narkose und das Ganze drumherum. Und dann stand ich wieder da, hey Jesus, hilf mir, wenn du willst, dass ich hier bin, was willst du hier tun? Und als ich mich auf Jesus ausgerichtet habe, bin ich innerlich ruhig geworden. Ich habe angefangen, mich auf die OP zu freuen. Komisch. Und dann wurde ich reingenommen, nach 4 Stunden kam es raus, diesmal war die OP gelungen. Ich bin aus der Narkose rausgekommen und ich war so voll Freude. Der Mann guckt mich an, mein Nachbar. Warum sind Sie so anders? Und ich habe nur plötzlich bemerkt, nicht ich bin es. Es ist Jesus in mir. Und dann durfte ich von Jesus erzählen. Als ich bei mir entschuldigt, entschuldigen Sie, ich war nie in der Kirche. Wir kommen aus der DDR, wir haben nie was von Gott. Der war 70 Jahre alt, ja. Und ich habe dann erfahren, nächsten Tag musste ich entlassen werden. Und dann frage ich ihn, darf ich für Sie beten? Ja. Ich möchte aber, wenn ich weggehe von ihr, Ihnen ein Bibelwort geben. Darf ich Ihnen ein Bibelwort mitgeben? Ja, er war wie ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat. Und es ist so wichtig zu wissen, die Situation, in der du dich befindest, ja, Gott will, dass du ihn bezeugst. Und wenn wir offen sind dafür, dann entsteht etwas Besonderes. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, mit diesen Flüchtlingen. Ich gehe weiter, die Zeit läuft mir davon. Ich weiß nicht, warum das so schnell in Deutschland die Zeit wegläuft. Ja. In Rumänien sagt man, ich komme in 2 Minuten, man zählt die erste Minute und die zweite Minute. Und dazwischen ist doch Platz. Erkenne, wo Gott am Wirken ist und lass dich einfügen mit deinen Gaben. Es ist interessant, dass die Szene jetzt wechselt von den Flüchtlingen, ja. Und das Interessante ist, durch sie kommen Menschen zum Glauben und es entsteht eine Gemeinde. Und irgendwie kann diese Gemeinde nicht verborgen bleiben, denn die von Jerusalem haben was gehört, die Apostel und so weiter. Und sie schicken eine Delegation, den Barnabas, er soll herkommen. Und das Interessante ist, Barnabas war ein ganz interessanter Mensch. Er wird uns ja beschrieben, er war ein guter Mann. Geprägt von Gott und seinem Wort. Er war voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes heißt es, Gott hat die Kontrolle in seinem Leben. Er war ein junger Jesu. Und jetzt geht er nach Antiochia. Ja, ihr müsst euch einfach vorstellen, hat er gehört, irgendwo versammeln die Christen sich da. Und er sieht plötzlich in dieser dunklen Stadt ein helles Licht und geht rein dort. Und was sieht er? Komisch. Er sieht, dass Gott mit ihnen ist. Er sieht die Gnade Gottes, steht hier geschrieben. Und ich fand es interessant. Diese Gemeinde war so nicht jüdisch, wie nur möglich. Die haben noch nicht einmal gewusst, wie man einen Gottesdienst feiert. In Apostelgeschichte Kapitel 10 wird uns so eine Situation beschrieben. Da ist ein Hauptmann, ein Cornelius. Und dieser Hauptmann Cornelius, der hatte irgendwie eine Anziehung oder Gott hat ihm irgendwie angesprochen und hat gesagt, ich möchte bei mir zu Hause einen Gottesdienst haben, denn er durfte nicht in die Synagoge. Er war bestaunt so über die Juden, wie sie beten und sagt, diesen Gott will ich kennenlernen. Und dann hat er geguckt, was macht man da? Ja, wie geht es so? Und dann guckt er die Juden, die beten. Okay, gut, wie betet man, weiß ich nicht. Dann hat er das irgendwie imitiert zu Hause bei sich und dann sieht er, okay, die fasten, oh, das muss man auch machen. Ja, dann fastet er auch und dann so, was machen die noch? Die geben Almosen. Okay, dann gebe ich auch Almosen. Er dachte, so kann ich Gott wohlgefällig sein. Und eines Tages kommt ein Engel zu ihm rein, der klopft gar nicht an die Tür, kommt rein und sagt, Cornelius. Und er, und dann sagt er etwas aus, Gott hat deine Gebete erhört. Boah, ich weiß ja nicht einmal, wie man richtig betet. Gott hat deine Almosen gesehen. Finde ich faszinierend, wenn ein Mensch Gott sucht, setzt sich Gott in Bewegung und sagt, diesem Mann muss ich helfen. Und er schickt den Petrus. Petrus war der Experte. Und dann verkündigt ihnen das Wort von Jesus. Und sie verstehen das Evangelium. Der Heilige Geist kommt in ihren Herzen rein. Und etwas Ähnliches passiert jetzt hier in Antiochia. Barnabas kommt und sieht diese Leute und sieht die Gnade Gottes. Und was sieht der Herr? Dieselbe Qualität des Glaubens, wie wir haben diese Leute. Faszinierend. Und Barnabas sagt ihnen eine Sache, was sie machen sollen. Haltet euch fest an Jesus mit eurem ganzen Herzen. So wie ihr mit Jesus losgegangen seid von Jerusalem und ihr verkündigt habt, macht das weiter. Haltet euch fest an Jesus. Und Barnabas hatte ein kleines Problem, weil er zu jüdisch war. Sagt er, ich weiß jemanden, ich muss Saulus suchen. Dann geht er und holt Saulus aus Tarsus, kommt mit ihm zurück. Und der Saulus hat ja eine Berufung gehabt für solche komischen Leute. Und jetzt sind sie ein Jahr lang hier und lehrt die Gemeinde, lehrt die Jünger, wie sie Jesus ähnlicher werden können. Sie wussten nur, Jesus hat mich errettet. Aber jetzt lehrt er sie, wie sie als neue Kreatur in diesem Leben leben können. Und wisst ihr, was passiert? Die Leute von draußen, diese Leute angeschaut haben, gucken sie an und sie sagen, das sind Christen, das, oder so wie Christus sind sie. Etwas in ihrem Leben war so anders, diese frisch Bekehrten von den Heiden. Und man nannte sie Christen, das war eigentlich ein Schimpfwort in der damaligen Zeit, aber sie haben etwas gesehen von Christus. Und das finde ich faszinierend. Denn das ist der zweite Schritt. Barnabas ist offen, was will Gott mir sagen? Er war nicht so der Evangelist, aber er hat gesagt, ich bin einer, der hilft anderen zur Jüngerschaft. Und er ermutigt die Menschen. Er sieht die Veränderung da und er sieht die Gnade Gottes. Warum? Er sieht anders als andere. Und das ist wichtig. Lasst uns einfach beten. Herr Jesus, öffne mir die Augen, damit ich verstehe, was willst du tun? Was siehst du? Was geht hier ab? Was ist mein Dienst? Was kann ich tun? Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken. Binde dein Leben an Jesus. Dann wirst du von ihm reden. Und er wird dich leiten und tragen, auch in schweren Zeiten. Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Mir hat so gefallen, das ist die eine Seite der Medaille. Ja? Wenn ihr eine Münze nehmt, das hat zwei Seiten. Ja? Ohne mich könnt ihr nichts. Und wisst ihr, was die andere Seite ist? Ohne uns tut Gott nichts. Ohne uns tut Gott nichts. Und du und ich. Gott schickt den Engel zu Cornelius. Er könnte ja predigen, aber er hat nicht gepredigt. Er sagt, holt den Petrus. Holt den Barnabas. Lasst die als Flüchtlinge rausgehen, damit diese Welt voll macht. Warum? Ich bin mit euch, sagt Jesus. Und wenn ich mit euch bin, das ist das Stärkste. Und du musst nicht so stark sein im Glauben, du musst nicht, was weiß ich, wie viel das wissen. Eine Sache musst du nur wissen. Jesus lebt in mir. Und Jesus will, dass ich will durch mich zu anderen reden. Ohne Jesus können wir nichts tun, aber ohne uns tut Gott auch nichts. Und es ist so schön, wenn Verfolgung ist, wenn schwierige Zeiten kommen, Geschwister, vergesst eine Sache nicht. Er, unser Haupt, ist oben. Wir, sein Leib, wir sind hier unten. Das ist das Bild für Gemeinde. Und glaubt ihr, Jesus guckt sich das an und sagt, na komm, die Jungs, ein bisschen auf, ja? Nee. Und dort, wo du im Bedrängnis bist, wo es dir schlecht geht, wo du denkst, du hast keinen Ausweg, wo du Schmerzen hast, wo du in schwierigen Situationen bist, dann ist er dir so nahe mit seinem Frieden. Und Paulus drückt das so aus und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Die Situation hat sich nicht geändert, aber drin hat sich was geändert. Und plötzlich verändert er unseren Kampf, unsere Unruhe, unsere Sorgen, das, was hier drin ist, in einen tiefen Frieden, den die Welt nicht verstehen kann. Und das brauchen wir in dieser Welt, weil wir nicht von dieser Welt sind. Wir sind nur unterwegs zu einer besseren Heimat. Und Gott möge euch segnen hier, dass ihr Jesus ausstrahlt, dass ihr Jesus weitergibt. Und wenn ihr das macht, könnt ihr einfach wissen, und Gottes Hand ist über euch. Und steht nur geschrieben, und Menschen kommen zum Glauben. Etwas passiert um uns herum. Auch wenn wir es nicht sehen, etwas passiert. Amen.